Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Superlative sind selbstverständlich bei all unseren Episoden angebracht. Allerdings wird es heute so wirklich richtig fantastisch. Wir sprechen über das Duell zwischen feuerspeienden Drachen und magischen Ringen, sowie über blaue Wasserwesen, mystische Bergmonster und Brendan Fraser als wuchtiges Säugetier. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Neue Episode 163 ist es mittlerweile. Kein Jubiläum zu finden da drin, aber nichtsdestotrotz hat der im Intro der nette Redner gesagt, es wird fantastisch. Und ich kann mir nur einen vorstellen, um hier einen Gefährten, wenn du möchtest, oder einen im selben Haus, aus derselben Familie. Ich weiß nicht, wie man das bei Game of Thrones nennt, ist auch völlig egal. Aber wenn, dann du, Ronny, bitte.
Okay.
Als Gefährte. Wenigstens Herr der Ringe-Vergleich saß. Bei Game of Thrones kam ich direkt ins Stolpern.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon
im Englischen sagt man Häuser, glaube ich. Ne? Sagt man das im Deutschen dann auch?
Ja, Häuser.
Haus Targaryen und so?
Mhm, richtig, genau.
Ah, damn it.
Ich wollte noch hinzufügen, danke für die fantastische Anmoderation, Alex.
Oh no.
Ja, du wärst mein Buddy, mit dir würde ich auch gerne mal einen Ring in den Feuerschlund schmeißen. Oder mir fällt aber auch keine Analogie jetzt zu Game of Thrones ein.
Naja, ist komisch, ne?
Mit dir würde ich auch gerne mal, weiß ich nicht,
Drachen steigen gehen.
Ja, Drachen besteigen gehen oder weiß ich nicht.
Keine Ahnung, wir sind ja auch leider dummerweise weder verwandt noch verschwägert, ne?
Die Mauer überqueren.
Können uns gerne, keine Ahnung, demnächst mal verabreden zum gemeinsamen White Walken.
Ja, genau. Es ist ja echt meistens eigentlich nur, was machst du eigentlich gegeneinander in Game of Thrones? Aber da kommen wir ja gleich vielleicht noch im Detail dazu, was man da tatsächlich macht in Westeros.
Tun wir das? Ist das die Überleitung zu unseren Ruckzuck-Reviews?
Ja, das wäre ziemlich flott, ne? Aber ich meine, wenn wir uns heute hier so zwei Schwergewichte in die Sendung geholt haben, außer du hast noch ein bisschen Smalltalk vielleicht, wo du
naja,
sagst,
nee, aber wir können ja vielleicht die Herleitung nochmal bringen, weil so ganz frisch ist ja weder Herr der Ringe, The Rings of Power, noch das Game of Thrones Prequel, aber wir hatten das in der letzten Episode schon angeteasert, dass zumindest ich jetzt auch die Ringe mal eingeschoben habe und gerne darüber sprechen würde, weil ja gefühlt die ganze Welt und allen voran die sozialen Medien starke Meinungen hatten. Und du hast gesagt, na dann bringe ich die Drachen mit.
Ich würde sagen, ich bringe sie so ein bisschen als Gleichgewicht mit, ne?
Genau, und jetzt ist nämlich genau die Frage, da hatten wir, glaube ich, jetzt schon auf Kamera kurz drüber gesprochen, machen sie Sinn als Gleichgewicht? Kann man sie vergleichen?
In den Ring werfen.
Außer, dass sie quasi so ein bisschen die Fantasy-Schnittmenge haben und zufällig fast zeitgleich anliefen, haben sie wirklich so viel gemein oder nicht? Was denkst du denn?
Naja und nein, so also der richtige große Kracher ist ja eigentlich Game of Thrones, die Hauptserie. Und das ist ja auch das, was Jeff Bezos immer gesagt hat. Ich will mein eigenes Game of Thrones hier auf Amazon Prime haben. Also schmeiße eine Fantastrillion in den Ring, um eine Herr-der-Ringe-Serie zu machen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es sind beides Fantasy-Serien. Sie kamen zur gleichen Zeit raus. Es drängt sich schon ein wenig auf, muss man sagen.
Ja, auch wenn natürlich man sagen kann, die Zielgruppen sind sicherlich nicht die gleichen.
Nee, das muss man einfach mal vorweg sagen, ja. Also es sind wirklich zwei völlig verschiedene
Aber
Publikas.
Auf der anderen Seite, finde ich, gibt es eine Gemeinsamkeit in die Richtung, dass es letzten Endes beides so ein Stück weit Spin-Offs sind, ne? Von etwas, das,
ja, das
mir in dir ist
gut.
Bei vielen, oder? So würde ich es mal nennen. Auch wenn vielleicht Game of Thrones mit der letzten Staffel ein bisschen Goodwill verloren hat, könnte man auch das Argument bringen, dass die Herr-der-Ringe-Trilogie mit dem Hobbit so ein bisschen Goodwill dann auch schon verloren hat. Also man könnte, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, der Hobbit ist auf dem Niveau wie die letzte Staffel Game of Thrones. Das sollen sich andere in ihren 60 Minuten YouTube-Videos drüber austoben. Aber ich sehe gewisse Parallelen. Ich sehe aber auch die Grenzen, wo diese Parallelen aufhören sollten, wo man aufhören sollte, vielleicht zu vergleichen. Mhm. Aber und das wäre vielleicht auch vielleicht ein ganz netter Einstieg jetzt. Man muss halt sagen, dass die Basis Game of Thrones Staffel, die hat ja so ein bisschen den Benchmark gesetzt zu, was bedeutet es, noch Fernsehserie zu sein, aber das auf ein Niveau zu heben, das so einfach noch nie da gewesen ist und mit einem großen Budget. Und dann kam ja jetzt The Rings of Power daher und haben gesagt, wir pulverisieren alles, wenn es um Budget geht. Nichts kommt überhaupt mal in die Nähe. Wenn man diese Milliarde, die immer im Gespräch war, wirklich mal runterbricht, dann bist du ja pro Episode auf so einem, naja, Standalone-Marvel-Film-Niveau fast.
Ja, bei Game of Thrones muss man natürlich sagen, die sind ja auch ein gutes Stück kleiner gestartet damals mit Staffel 1. Die
haben keine Frage.
Langsam erst hochgelevelt. Das muss man ja auch immer noch mal im Kopf behalten, wenn man sagt, ja, Game of Thrones hat über mehrere Staffeln entwickelt und Rings of Power ist jetzt einfach, wo man gesagt hat, hier sind ein paar Leute, nehmt euch die Säcke voller Geld und erschafft was, was Jeff Bezos als sein Game of Thrones ansieht.
Und es hat ja etliche Kontroversen gegeben. Ne? Es sind zwei sehr unbekannte Creator letzten Endes, die da rangezogen wurden. Ne? So ein bisschen, oder Showrunner, wie man heutzutage so schön sagt. Es kursierten dann diese Gerüchte, dass sie dann Peter Jackson einmal angeschrieben haben, er geantwortet hat und dann nie wieder von Amazon was gehört hätte.
Das sind ja hier schon Internas.
Ja, ich meine, zumindest als Consultant wäre es sicherlich gar nicht so verkehrt gewesen. Ich meine, der hat das, glaube ich, sein Leben lang durchpromoviert und durchgespielt, dieses ganze Herr-der-Ringe-Universum. Von daher.
Na, er hat es ja ein Stück weit auch quasi so gesehen neu erfunden, ne, mit seiner Adaption.
Ja, er hat es ja vor allem salonfähig gemacht, genau, weil es galt ja als nicht adaptierbar, ne?
Wie so vieles.
Richtig. So, The Rings of Power sind ja so ein Stück weit nicht Kanon, ne, wenn man es ganz genau nimmt.
Ich blicke auch gar nicht mehr richtig durch. Ich habe ja am Anfang auch nur gelesen, Amazon Prime hatte ja gar nicht so irgendwie alle Rechte für alles, was vor der Trilogie passiert ist. Also die Hälfte da.
Mit dem Tolkien-Nachkömmling noch gestritten, glaube ich, drum.
Das heißt, man musste da ein paar Löcher stopfen, um es mal so zu sagen. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, und das sind für mich zwei Punkte, die da schon reinzählen. Und also was die generelle Aufnahme, glaube ich, von beiden Serien angeht, weil Fakt ist, und das sieht man ja immer noch an den Ratings, da können wir vielleicht gleich nochmal ins Detail gehen, Rings of Power kommt wesentlich schlechter weg bei den Ratings als Game of Thrones, House of the Dragon, wie konnte mir das nur passieren? Und ich glaube, also was ich so rausgespürt habe, es hängt, glaube ich, echt auch ein gutes Stück damit zusammen, welcher Erwartungshaltung du rangegangen bist bei beiden Serien, wenn du beide Serien gesehen hast. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten, wirklich die meisten, von denen ich das gelesen habe, House of the Dragon eher so mitleidig eine Chance gegeben haben, ohne große Erwartung rangegangen sind, dann begeistert wurden. Und bei Rings of Power war die Erwartungshaltung einfach enorm hoch, enorm hoch.
Ja, aber ist das nicht ein Stück weit hausgemacht, wenn du daherkommst und sagst, jetzt haben wir die Herr-der-Ringe-Rechte und wir packen das Budget rein, damit wir eben genau diesem Peter Jackson-Mythos gerecht werden können? Die ist ja so ein Stück weit, also das hat man ja gewollt, glaube ich, diesen Hype, diese Erwartungshaltung. Aber bei all den Ratings, die du da erwähnst, sollte man nicht die braune Masse unerwähnt lassen, die da, glaube ich, auch ordentlichen Boykott da zum Boykott aufgerufen hat. Also nicht nur die Diehard Tolkien-Fans, sondern eben auch die, die irgendwie mit dem Cast nicht zufrieden waren, inklusive was ich alles gehört habe. Ich saß öfter mal bei den Episoden davor und es gibt so überragende Einstellungen von Galadriel, ne, in 4K HDR und ich musste immer wieder dran denken, dass Leute in Social Media gepostet haben, hätte doch nicht mal eine attraktive Frau casten können? Und ich saß da und es gibt immer wieder eine Szene in der Serie, wo ich mir dachte, hä? Wovon so geil redet ihr gerade, weil habt ihr das gleiche gesehen, was ich gesehen habe? Ich weiß nicht.
Lass es mich doch mal ganz kurz auf den Tisch schauen. Also, House of the Dragon ist bei Rotten Tomatoes mit 86% Critiker Scores unterwegs, 84% User Scores und einer 8,6 bei IMDb. Also da liegt alles gleich auf, nah beieinander. Wobei man sagen muss, dass die Folgen teilweise bei IMDb sogar über ein 9er Rating kommen, oftmals. Und bei Rings of Power sind es auch stabile 85% bei den Kritikern, aber 39% bei den Usern. Und wir hatten es ja schon öfter mal, wenn wir hier Gurken mit dem Programm hatten. Also alles, was unter 40% bei Rotten Tomatoes geht, also was wirklich auch rotten ist, das muss schon echte Gurkenwasser sein. Ne?
Und
das,
ja, aber in dem Fall ist es halt, gehe ich da halt einfach leider nicht mit, weil das sind halt die Trolle aus dem Internet, die dann da rauskommen, um hier das Fantasy-Wording zu bemühen.
Also da kann irgendwas nicht stimmen einfach.
Ja, so. Und halt wirklich gezielt losgehen, um halt Dinge zu Review-bomben. Das Phänomen hatten wir mit She-Hulk und auch davor mit etlichen anderen Produktionen.
Captain Marvel.
Ja. Genau. Also ja. das wird ja immer schlimmer. So. Und von daher.
6,9 möchte ich noch sagen bei IMDb. Die Folgen schaffen es da gerade immer so auf 7 Punkte, aber auch da, wenn du durch die Reviews liest, also sind Leute dabei, die sagen, ja, Masterpiece-würdig oder sehr, sehr gut oder beste Folge der Staffel. Und dann gibt es immer so Leute mit 1 und 3 Sternen, die sagen so, also jetzt habe ich abgeschaltet, ist der größte Mumpitz und Tolkien würde sich im Grab umdrehen. Also, oh, ja, die
okay,
Ratings
aber dann lass uns jetzt mal.
Lass uns mal einsteigen, genau.
Lass uns mal einsteigen, genau. Wir haben es jetzt beide gesehen. Gehen wir da mit? Ist es so schlimm? Ist es besonders gut? Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Wie hast du es denn jetzt empfunden? Bei dir bin ich halt besonders gespannt, weil du ja tatsächlich beides gesehen hast. Bei mir erschöpft sich ja das Wissen mit dem Herr der Ringe.
Wenn ich daran erinnerst, vor 2 Folgen auch an alle Zuhörenden nochmal, da habe ich ja schon so eine Halbzeitanalyse gemacht und habe gesagt, nochmal um es kurz zu rekapitulieren, House of the Dragon war für mich so alte Tugenden, Game of Thrones, Rings of Power fand ich so ein bisschen losgestolpert, weil ich nicht wusste, wo geht's jetzt hin, die Charaktere waren mir alle so ein bisschen fern, da konnte ich nicht so richtig connecten. Und dann hat sich das schon Richtung Hälfte so gedreht. House of the Dragon, lauter Zeitsprünge, Charaktere wurden mir immer egaler. Und bei Rings of Power kam es immer mehr zu dieser Urtrilogie ran, wo ich dachte so, ah, okay, da gibt's ein paar Hints und sieht gut aus. Und mittlerweile kriege ich ein Bild dafür, wo das hingeht. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, das hat sich bei mir nicht groß geändert, in der Tat. Also ich bin immer mehr mit der Rings of Power Serie warm geworden und House of the Dragon hat es für mich bis zum Ende, muss ich auch schon mal vorwegnehmen, nicht geschafft, mich wieder groß reinzuziehen. Und ich fange mal mit Rings of Power ganz kurz an, um diesen Punkt, den wir gerade auch schon angerissen hatten, nochmal für mich abzuschließen, weil das muss man ganz klar sagen. Ja, sie haben die Säcke voller Geld mitgenommen und ich finde, in jeder Folge, in der kompletten Staffel, siehst du auch, wo jeder einzelne Dollar hingeflossen ist.
Audiovisuell. Das würde ich nicht zu 100% so mit unterschreiben wollen, um ehrlich zu sein.
Okay.
Ja, ich gehe bei dir mit. Wenn es um so Kleinigkeiten geht, ich kam ja, falls du dich erinnerst, ich hatte vor einigen Episoden die Umbrella Academy reviewed, wo ich dir erklärt habe, es gibt einfach nur ganz unspektakuläre Greenscreen-Schuss-Gegenschuss-Szenen, die unter aller Sau gekickt wurden. Gibt es hier keine Szene, die Schwächen zeigt. Es sind so viele VFX-Shots beim Herr der Ringe dabei bei Rings of Power. Erlauben sie sich keine Schwäche. Ne?
Aber
nichtsdestotrotz gibt es halt Episoden, wo einfach wesentlich mehr passiert audiovisuell Episoden, wo wesentlich weniger passiert. Mhm. Und gerade, ohne zu sehr zu spoilern, wenn die Dörfler sich zurückziehen in ihre Basis, ja, da gibt's halt so echte Kulisse, cool. Und dann macht er da einen Schwenk und es sind so ein Dutzend Komparsen und es sind aber irgendwie hunderte Dörfler, vielleicht tausende sogar verschwunden, die sich da irgendwie verstecken, wo ich mir dachte, dann wo genau sind die jetzt? Warum genau zeigt ihr mir die nicht? Wo ich mir denke, es gibt für mich bei dem Budget keine Entschuldigung mehr, nicht all in zu gehen oder einen Kompromiss zu sehen. Und diese Momente hatte ich, die sind selten gewesen und normalerweise würden die mich auch überhaupt nicht stören. Oder diese Momente, wo du dir denkst, oh, die Kamera schwenkt raus, oh, und du siehst, wie viele Leute es sind und sie schwenkt weiter, ach, jetzt hört sie auf. Wenn sie jetzt nämlich weiterschwenken würde, siehst du nämlich, dass da keiner mehr steht. So. das bin ich jetzt, der wirklich picky ist, weil wir von dem größten Serienbudget aller Zeiten sprechen. So. Und
ja,
da darf ich das, glaube ich, auch ein Stück weit sein. So, ne? Normalerweise würde ich da nicht mal drüber sprechen. Ne? Mhm. Also es sieht brachial aus. Und wenn sie vom Leder ziehen, dann geht es auch richtig ab. Und streckenweise hat man das vielleicht auch so nicht gesehen bisher in Serien. Sehr, 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 sehr aufwendig. Für mich auch nicht mehr zu unterscheiden zu einer AAA-Hollywood-Produktion, wenn ich ins Kino gehen würde. Und das pflanzt sich auch fort in den Props, in den Kostümen, in dem Großteil der echten Sets, die sie haben. Nicht in allen, habe ich ja gerade gesagt, aber zum Großteil. Die ganzen Rüstungen, die Schwerter, Schilder, das ist bis ins kleinste Detail, siehst du da sehr wohl ganz viel Liebe zum Detail und dass sich da viel Zeit genommen wurde.
Definitiv.
Punkt.
Ja, ich kann nicht nachvollziehen, was du meinst, aber für mich war es halt auch so, ich habe mich echt so ein bisschen reinziehen lassen und dachte so, ja, es ist High Fantasy. Also wenn ich jetzt das Budget ausblende, dann läuft es für mich eigentlich ganz gut runter. Und wo ich auch viel gelesen habe, die meisten haben es halt auch zerrissen dann wegen der Story, dass das nicht Tolkien-gerecht ist, dass da irgendwelche Inkonsistenzen auch da auftreten. Und ich meine auch, für mich am Anfang war es so ein bisschen reingestolpert. Wo geht's hin? Was wollen sie mir erzählen? Aber wie gesagt, für mich kam es immer stärker zusammen. Ich hatte dann irgendwann ein Bild im Kopf, wie die ganzen Charaktere und kleinen Storylines zusammenkommen.
Die Frage ist ja, machst du, ne, wenn von die Einschaltquoten, ne, haben wir ja festgestellt, war ja auch so, zuerst hat House of Dragons die Einschaltquoten quasi gebrochen und dann kam Rings of Power und hat die auch nochmal pulverisiert.
Das zumindest, was Amazon gesagt hat.
Das, was Amazon nach dem Release.
Lassen ich glaube, wir wissen bisher heute keine Einschaltquoten oder halt.
Genau, aber sei es drum, ne. Ja. Von den Abonnenten her nicht unplausibel und wie sie die Werbetrommel gerührt haben, ne? So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin?
Du wolltest, glaube ich, eine Frage formulieren. Kann das sein? Oder soll ich kurz weitererzählen?
Erzähl erstmal weiter. Kommen dann gleich wieder drauf zurück.
Also, Story kommt für mich immer mehr zusammen. Erwartungsgemäß ist es ein gutes, okayisches Niveau. Aber man muss schon sagen, es gibt jetzt keine allzu große erzählerische Raffinesse. Und da habe ich mich aber gefragt, war es denn jetzt beim Herr der Ringe anders?
Genau, ich hatte eine rhetorische Frage, die da quasi drauf einzahlt, weil du meintest, die Tolkien-Fans haben es zerrissen.
Ja.
Machst du eine Serie für die Die-Hard-Tolkien-Fans, die halt die Bücher quasi mit Klebchen versehen und so weiter? Oder machst du die für die im Zweifel Otto-Normalverbraucher, die sich halt eben eingeschüchtern lassen von so einem 1800-Seiten-Buch im Zweifel? Oder dem Silmarillion, was du als einfach nicht normal durchlesen kannst. So, das ist halt unmöglich, ne? Und ich habe den ganzen Kram gelesen, ich habe den Herr der Ringe auf DVD gekauft, auf Blu-ray gekauft, auf UHD gekauft, zuerst in bekackter Kinofassung und dann immer wieder in Extended Cut, bei dem Hobbit genau das gleiche. Ich würde mich schon auch als Fan sehen.
Du hast alles gelesen, sagst du?
Ich habe auch alles gelesen, ja.
Nice.
Dann alles gelesen, alles gesehen und
dann bist du sogar versierter theoretisch als unsere Haushalt.
Nein, ich bin nicht versiert. Wenn ich das einmal gelesen habe, heißt das, du vergisst mehr, als dass du liest, weil Silmarillion besteht nur aus Zeitstrahlen, Namen, die du dir nicht merken kannst und so weiter. Okay. Da bleibt nicht viel hängen. Es ist eher ein Sachbuch, würde ich fast sagen. Mhm. Also
meine Meinung war, ich fand es beim Herr der Ringe jetzt nicht groß anders. Das war auch High Fantasy, die Story war klein. Man muss aber sagen, natürlich, auch was du vorhin gesagt hast, es ist nicht adaptierbar. Sie haben ganz einfach eine gewisse Raffinesse gezeigt, wie sie das eben in Filmform pressen konnten, wie sie es vereinfachen konnten und schlacken konnten.
Sie haben ja auch viel weggelassen, genau, was sie dann in den Extended Cuts teilweise wieder drin hatten, was keinen Sinn machen würde oder keinen Sinn macht in dem Extended Cut, wenn du nicht die Bücher gelesen hast.
Sie haben es also gut geschafft, wirklich in diesen 3, 9 oder 12 Stunden wirklich eine einfache, in Anführungszeichen, Heldengeschichte halt draus zu machen. So, die einfach gut funktioniert und sich gut auch weggucken lässt. Und auch da muss man doch sagen, Herr der Ringe war doch genauso mit Effekten voll und hat da unzählige Oscars abgeräumt. Auch das stand doch ein Stück weit halt damals im Vordergrund und war doch so einer dieser Selling Points von dieser Trilogie. Das muss man schon mal ganz fairerweise sagen, weil die Story von Herr der Ringe, die ist auch relativ schnell runtererzählt, wenn man ehrlich ist.
Ja. So, und jetzt ist aber tatsächlich die Frage, bei der Story von den Ringen der Macht, den deutschen Titel ja auch noch einmal zu nennen.
Top, also bringen sie durcheinander alle.
Für mich erstmal tatsächlich war es so, ich bin relativ schnell reingekommen, auch direkt in der ersten Folge. Also A, weil ich mich durchaus gerne auch Grafik blenden lasse. Zum anderen fallen aber die richtigen Namen, damit ich direkt weiß, oh, hier steigt ihr ein, da gibt's die schon und den schon und der schon und ich weiß ja, wer das alles ist quasi und was die später für Dynamiken haben. Und ich glaube, so ein Stück weit, und das ist so ein bisschen ein Cheat vielleicht auch von der ersten Staffel, lebt es von der Antizipation, dass ich weiß, was kommen wird. Und ich eigentlich die ganze Zeit nur da sitze und darauf warte. Kennst du das DiCaprio-Meme, wo da sitzt und ich erkenn's wieder so. Und ich saß halt die ganze Zeit und dachte mir, oh, Sauron. Und dann eine Folge später, oh, Sauron, diesmal Sauron. So. weißt du, also wenn du denkst, ich sehe, wie die Puzzleteile zusammen, ich weiß nämlich, wie am Ende das Bild aussieht, deswegen erkenne ich die Puzzleteile, wenn sie mir hingelegt werden und warte nur noch darauf, dass sie zusammenklicken und dadurch kommt für mich der Payoff. Und davon finde ich, da hangelt sich die Serie so ein bisschen durch und davon kriegt die ihren Reiz her für mich. Nicht durch erzählerische, sonderliche Raffinesse, wie du gerade schon gesagt hast, die ist nicht da. Aber das war es für mich. Das war so der Kicker, dieses und so. Und deswegen ist das später, diesen Aha-Effekt, den hatte ich. Und der war unterhaltsam. Wobei, für genau diesen Twist, den ich gerade einmal angeteasert habe, ich versuche es nicht zu spoilern, du kannst es selbst, wenn du Kenner bist, du kannst es nicht kommen sehen. Es ist unmöglich, ne? Es ist so krasser roter Hering. Es gibt keinerlei Moment oder Dialog, wo du als Kenner sagst, ah, wenn du genau aufgepasst hättest, hättest du schon in Episode 5 gewusst, dass in Episode 8 er so. Gab's nicht. Das war quasi bis zuletzt fast unmöglich aus meiner Sicht, genau zu wissen, was ist. Also sie spielen da mit deiner Erwartungshaltung und lassen dir eigentlich keine Chance, selber mitzurätseln. Das fand ich dann so ein bisschen schade und ein bisschen cheap auch.
Du hast jetzt ganz viel erzählt. Ich muss mal kurz gucken, wo ich wieder reingrätsche. Bei mir war es auch so, ich bin kein riesiger Herr-der-Ringe-Fan, aber ich kenne die Filme, wurde öfters eingeladen, gezwungen, die mit anzugucken.
Hat er nicht gesagt.
Und war jetzt aber bei dieser Serie echt gut drin, weil ich auch dachte, ah, okay, so kommt es dann zusammen, es gibt ein bisschen mehr Background, jetzt ist nicht schon wieder eine komplett neue Geschichte, sondern okay, krieg ein bisschen einfach so den Unterbau erzählt und find's doch ganz interessant, wie das da jetzt austüftelt und wie das letzten Endes alles zueinander kommt. Das hat mich dann auch gekickt und da brauche ich auch keine spezielle erzählte Raffinesse, weil es halt einfach für mich High Fantasy ist so. Und was hast du zum Schluss gesagt nochmal? Ich war doch jetzt zum Schluss bei dir überrascht, dass du sagst, es ist unmöglich, das kommen zu sehen, weil du bist eher dann der Typ, der sagt, okay, er hat es schon gesehen, wie sie es entwickelt oder hat den Twist schon vorauskommen sehen. Und weil selbst ich war in der Serie und dachte so, na, also die eine Figur, wo ihr uns vielleicht glauben machen wollt, dass es ist.
Genau.
Sauron.
Dass das on the nose ist, das war mir auch klar. Ich hab's dann irgendwo ganz woanders gesucht.
Ja.
So in ganz unwahrscheinlichen Ecken.
Ja.
Was mich halt geärgert hat, ist, dass sie es ja versuchen, uns ja mit dem vorhandenen Herr der Ringe-Wissen auszutricksen, das wir haben. Ne? Wir wissen, Sauron hat seine drei Handlanger und dann tauchen die halt auch noch auf, ja. Mhm. Und locken dich halt in eine komplett falsche Ecke rein. Also sie zwingen dich, jetzt was zu glauben, um dir dann zu sagen, haha. Und ich fand, das war ein bisschen, das meckern auf hohem Niveau, aber das war dann halt ein bisschen billig zu sagen, das ist alles Bullshit gewesen, das war komplett alles roter Hering, alles Dreck. Du hast an einer ganz falschen Stelle gesucht. So.
Aber das war für mich, also ich fand von Anfang an die Vertuschung, wer Sauron ist, also wie gesagt, das wird ja nun wirklich offengelegt in der letzten Folge, war zugegebenermaßen nicht gut. Weil wenn du einmal die Spur gewittert hast, aufgenommen hast, dann war relativ klar, wie du die extrem vielen Hinweise über Dialog, die schon, finde ich, oftmals verstreut wurden, wenn du die frühzeitig erkennst, dann war die Richtung zu klar vorgegeben. Und das fand ich dann, ich weiß, wie sie es gedacht haben, überall kleine Dialogsträuchel einzustreuen, aber wenn du einmal die Fährte aufgenommen hast, dann war es zu viel.
Ja, also aber den roten Hering fand ich dann auch zu in your face so.
Ja,
also
genau.
Es war zu plakativ, es war zu billig so.
Yes, genau, da gehe ich mit, genau.
Weiß nicht.
Da gehe ich schon mit. Ansonsten, was die Story angeht, ich weiß gar nicht, hatte ich das schon angerissen vor zwei Folgen? Was mir zusätzlich vor allem gut gefallen hat, im Gegensatz zu Herr der Ringe, war, dass ich da saß und dachte so, oh cool, es wird geplottet. Da guckt sich ja jetzt der Kanzler von Numenor, schaut sich einiges bei Game of Thrones ab. Und das wirft das Ganze auch so ein bisschen in die...
Wobei, du hattest das im Ansatz auch beim Herr der Ringe natürlich, mit Snake und so, ne? Ja, da gab's, das ist aber, wir reden ja auch beim Herr der Ringe, das muss man jetzt auch natürlich sagen, weil man inspiriert sich ja gegenseitig, auch wenn es literarische Vorlagen gibt natürlich, ist eine Prä-Game of Thrones-Ära, ne? Die Original-Herr der Ringe-Trilogie.
Ja,
und jetzt sind wir halt, ne, und wenn wir es vergleichen, warum nicht auch die Showrunner, ne? Weißt du? Naja.
Und das fand ich aber cool, weil ich dachte, so 4-5 Staffeln oder auf was es ausgelegt ist, nur jetzt High Fantasy oder wie beim Hobbit, da war es ja auch schon, wo viele gesagt haben, naja und bla. Aber wenn wir jetzt quasi noch so eine konspirative, Unterbau mit reinbekommen, das fand ich eigentlich schon interessant. Da glaube ich schon, dass man da noch ein bisschen was draus stricken kann. Das hat mir dann im Gegensatz ganz gut gefallen.
Es gibt eine konkrete Sache, die ich noch erwähnt haben möchte, die mir so vorab ein paar Bauchschmerzen bereitet hat, und das ist der vielleicht größte, mit ikonischste Soundtrack, Film-Soundtrack, den es jemals gegeben hat, vom Herr der Ringe.
Geht hier ein bisschen unter?
Das habe ich mich gefragt. Geht er unter? Wie ist das Thema? Wie ist generell die Musik da? Und sie ist nicht so stark in Summe wie bei den Spielfilmen, aber Shoutout, das Zwergenthema ist Absolutes Gold. Da hatte ich tatsächlich, als sie das erste Mal dann da die Höhlenkonstruktionen zeigen und die Totalen, wo sie dann diese CGI-Sets zeigen letzten Endes, da in Kombination mit dem Soundtrack hatte ich tatsächlich Gänsehaut und dachte mir, yes, das ist, dafür habe ich den Kack hier eingeschaltet. Das ist überragend gut. Von daher Shoutout zu dem Zwergenthema da. Das habe ich immer noch im Ohr. Großartig.
Ich habe noch einen Punkt, das war das Schauspiel bzw. die Charaktere. Wie gesagt, am Anfang, viele Charaktere waren mir jetzt nicht so nah. Und da kann ich eher noch die größte Kritik verstehen. Denn man muss sagen, es ist, vielleicht war es nicht die beste Wahl, gerade am Anfang halt Elben als Hauptcharaktere versuchen zu etablieren.
Die halt kühl, unterkühlt sind.
Die, ne? Extrem und unterkühlt und eben unnahbar sind und halt nicht sonderlich sympathisch, weil sie halt übermenschliche Kräfte und ewig lange leben. Dann gab es aber auch ein paar Casting-Entscheidungen und schauspielerische Qualitäten, wo ich dachte so, oh, das finde ich echt nicht gut.
Hast du ein konkretes Beispiel?
Ja, da geht es um die Charaktere von Bronwyn und Theo, also Mutter und Kind, die da von den Orks bedroht werden. Da fand ich einmal das Schauspiel und das Casting an sich bei beiden war so ein bisschen, dürfte nicht. Oder
ich dachte, Bronwyn, glaube ich, Mutter, fand ich noch ganz okay. Ja. Aber es gibt so eine Szene, gleich in der ersten Folge oder so, wo sie dann hier, my mother, oder sie sagt my son, und ich sitze da und denke mir, hä? Ich dachte, das ist irgendwie die Schwester. Warte, was? So, für mich irgendwie entweder zu jung oder der Sohn zu alt gecastet. Ich hatte tatsächlich am Anfang Schwierigkeiten, so auf die Reihe zu kriegen, wie jung war sie, als sie das Kind bekommen hat, weil du siehst für mich noch so frisch und knackig aus. Sorry, dass ich das jetzt so formuliere, aber das hatte mich da so ein bisschen abgehängt zu Beginn, muss ich gestehen.
Andere Zeiten, Alex. Andere Zeiten waren
andere Zeiten damals. Wahrscheinlich. Da wirst du ja auch nur 35. Ich musste ein bisschen Gas geben.
Was ich dann aber gut fand, und da hatte ich, das hat mich dann immer wieder ein bisschen halt wieder aus diesem charakterlichen, schauspielerischen Mini-Tief so ein bisschen rausgeholt. Ich fand die Chemie zwischen Elrond und Prinz Durin fand ich ganz gut, auch wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr geht mit dieser Bromance, die sie da versucht haben zu etablieren. Ich fand die Rolle auch von Elendil, spreche ich es richtig jetzt noch
Elendil,
aus?
Ja,
das fand ich auch gut gecastet. Schauspielerisch fand ich das echt bocksolide. Das hat mir dann wiederum ganz gut gefallen. Aber ich muss tatsächlich sagen, wie du es vielleicht gerade schon fast so zusammengefasst hast, es gibt viele Höhen und es gibt auch ein paar Sachen, wenn man gerade auch das Budget im Auge behält, wo man sagt, da dürfte man eigentlich keine Kompromisse erwarten. Ja. Und das war dann doch auf jeder Ebene irgendwo doch so irgendwie wiederzufinden bei Rings of Power.
Genau, das ist grenzt auch dann jetzt an mein Fazit. Das kann ich gerne auch dann versuchen abzugeben. Das ist auch genau mein Problem. Ne? Insgesamt ist es eine wirklich, wirklich verdammt gute Serie, die mich bestens unterhalten hat. Ja, hochwertig durchproduziert. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich und wenn es jemals eine Serie gegeben hat, wo du überkritisch sein darfst, dann ist das leider die.
Mhm.
Ja? Und wie wir gerade versucht haben rauszuarbeiten, gibt es diese Punkte sehr wohl. Ja? Und mal von diesen ganzen Internet-Trolls abgesehen. Und ich habe mich unheimlich schwer getan, aus all diesen Argumenten, die wir gerade vorgebracht haben, zu einem finalen Rating zu kommen. Denn ich bin rausgegangen nach den Episoden und war bei das ist doch easy eine 4,5, weil ich wirklich positiv geflasht war, so, weil ich wirklich Spaß hatte und mir dachte, boah, ist das jetzt wirklich so eine krass unpopuläre Meinung, dass ich jetzt hier sage, ne, 9 von 10? Das kann doch nicht wahr sein. Aber mit so ein bisschen Abstand betrachtet und mit diesen Schwächen und weil man eben besonders streng sein muss hier einfach und weil man einfordern muss bei diesem unglaublichen Budget, beziehungsweise anders formuliert, man sagen kann, warum kriegt es Game of Thrones in der Staffel 5 und 6 mit einem zwar sehr hohen, aber viel, viel, viel geringeren Episodenbudget hin ebenbürtig zu sein oder vielleicht sogar besser, ist Budget doch nicht alles. Bin ich bei überbocksoliden 4 von 5. Easy.
4 von 5 Sternen, Alex.
Yes.
Wow.
4 von 5 Ringen.
Ich wollte gerade sagen.
Damit wäre Sonic noch easy am Leben mit 4 von 5 Ringen.
Nenn es Ringe!
Ja, die kleinen, runden Dinger, wir haben nicht...
Genau, ich weiß, wovon du redest. Aber ich kann dich beruhigen, ich wollte dich gerade ein bisschen auf den Holzweg führen. Ich gebe auch 4 Sterne, also ganz ehrlich, wie du gesagt hast, ich habe mich gut 4 von 5 Ringen gut unterhalten gefühlt. Ja. Und ich konnte durch diesen Unterhaltungswert halt auf ein paar schlechte Sachen hinwegsehen, vor allem, weil wir über Staffel 1 reden, aus diesem Universum, von dieser Adaption. Und
Benefit of the doubt, so wie bei Game of Thrones, dass es sich steigern kann.
Ja.
Und wie schließt du denn jetzt mit Mit House of Dragons dann
das habe ich jetzt ein bisschen schleifen gelassen, ne? Ja. Und im Vergleich zu House of Dragon, dann schmeiße ich das noch so hinten mit rein. Ist jetzt so die abschließende Meinung. Ich kann, auch da habe ich jetzt in der Vorbereitung nochmal viele Reviews mir angesehen oder halt durchgelesen, die da gelobt haben und das ist toll und im Gegensatz zu Rings of Power ist das so gut geschrieben und die Momente und diese Nuancen und wie fein sie das gemacht haben. Und ich muss echt sagen, bei House of Dragon, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum da Folgen über 9 Punkte bei den Ratings haben. Ich weiß nicht, warum die Leute so ausrasten und sagen, sie sind wieder so in dem Hype drin. Weil ich muss sagen, der allgemeine Look zum Beispiel, Kamera, Grading Sets, das ist alles boxsolide, Game of Thrones Vibes, toll, toll, toll. Aber ich muss sagen, direkt die ersten Folgen und es geht bis in Folge 10 geht das hoch, da gibt es immer wieder Szenen, wo ich denke so, boah, das ist doch nicht das CGI, was ich von Game of Thrones gewohnt bin. Da dieser Shot von der Stadt, das sieht super wackelig aus. Warum nehmt ihr die gleiche Game of Thrones Musik für das Intro zum Beispiel auf? Warum könnt ihr denn nicht einen eigenen Theme jetzt von den Targaryens damit reinmachen? Das waren so viele kreative Entscheidungen, wo ich dachte so, das passt irgendwie nicht. Mhm. Vor allem, wenn man von Game of Thrones kommt, von dem, was man dann auch zum Schluss gewohnt war. Mhm. Dann nach wie vor die Zeitsprünge haben mich ein bisschen gekillt, weil ich habe es vor 2 Folgen schon gesagt, Zeitsprung, Bub, 9 neue Kinder, 2 neue Hochzeiten, direkt sterben wieder 5 Leute. Ich so, ja, ist mir egal. Zeigt mir einfach, wer überbleibt am Ende der Folge und dann gehen wir damit. Die Charaktere, also die Nähe geht mir verloren. Wer hervorsticht, ist Paddy Considine. Der macht echt einen hervorragenden Job als langsam dahin vegetierender König. Und Emma D'Arcy.
Der Halbmaskierte
zum Schluss, genau. Und Emma D'Arcy, die ja die Rhaenyra dann, die erwachsene Daenerys spielt, die macht das richtig, richtig gut. Gibt aber auch hier ein paar Casting-Entscheidungen, zum Beispiel Aemon Targaryen, der, also nichts gegen den Schauspieler, aber der so eine fiese Visage hat, wo du denkst, oh, und dann wird er da auch noch so hingestellt wie der Oberbösewicht. Das ist mir alles ein bisschen too much. Und letzten Endes muss ich sagen, es fehlt einfach hier diese große globale Bedrohung bei House of the Dragon. Andere Häuser spielen auch kaum eine Rolle, wie bei Game of Thrones. Und du hast dann die ganze Zeit so interne Intrigen von so 1-2 Häusern. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist irgendwie so gerade wie Reich und Schön, nur mit Drachen. So, ist das jetzt, finde ich das geil irgendwie? Also es ist so First World Problems und so ein bisschen, ja, wenn du mir jetzt das Auge auskratzt, kratzt dir auch noch eins aus. Und auch hier muss man sagen, verstehe ich manche kreative Entscheidungen nicht, was die Erzählung auch angeht. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber es gibt in der letzten House of the Dragon Folge gibt es eine Drachenverfolgungsjagd. How to Train Your House of Dragon, genau, wo der Regisseur Craig Gatins selbst gesagt hat, um diese Szene zu inszenieren, hat er sich Inspiration von How to Train Your Dragon geholt und die 1:1 halt im Schnitt auch so von den Schnittmustern halt übernommen, wo ich denke,
ich habe die Vergleiche gesehen und dachte mir auch, zitieren Kniefall ist das eine, aber einfach, weiß ich nicht, einfach in die Timeline zu ziehen und nachzuschneiden, ein bisschen.
Ja. Und weil sie dann auch so, in der letzten Folge gibt es dann nochmal so einen erzählerischen Cut- oder Schockmoment, wo du denkst so, wow, da haben auch viele gesagt, das ist, also die Staffel erste, die hat ja hier sowas von mit einem Knall abgeschlossen. Ich saß da so, ja, warum denn? Jetzt ist noch einer tot. Aber who cares? Was juckt mich das denn jetzt gerade, bitteschön? Wir haben jetzt so viele hier wegsterben sehen. Also das war halt so ein bisschen, da war ich so ein bisschen am Flatline tatsächlich, wie du auch so schön sagst. Und ein Punkt noch, den konnte ich auch nicht nachvollziehen und dann bin ich auch schon am Ende. Das wurde Game of Thrones immer vorgeworfen. Ja, das ist ja hier nur Mittelalter mit lauter Hupen und lauter übermäßiger Gewalt, ne? So nackte
Tatsachen. Ja, weil es nicht so viel Fantasy mehr gab in Game of Thrones dann, ne?
Ja, es wurde ja eigentlich mehr immer zunehmend.
Die Magie im Land steigt ja.
Aber ich fand, meine Meinung war bei Game of Thrones, so die Nacktheit und Gewalt war immer Mittel zum Zweck. So.
Ja.
Und bei House of the Dragon, also da wird das gerade in der ersten Staffelhälfte, dachte ich so, jetzt macht doch nicht genau das, was sie bei Game of Thrones für schlecht befunden haben. So geht doch jetzt nicht die ganze Zeit in Puff und hier Doggy-Style wird jetzt der Inzest angedeutet und da hier nochmal und hier nochmal und hier nochmal, wo ich dachte so, das ist plakativ. Mag sein, dass es bei den Targaryens öfter mal aus dem Ruder läuft, aber das fand ich halt dann für eine Staffel echt too much. Und das fand ich hier eher bei House of the Dragons schlechter gemacht als bei Game of Thrones. Und Ratings haben wir gerade gesagt, für mich, weil ich halt nicht so wirklich warm geworden bin mit dieser Serie, gebe ich halt 3 von 5 Ringen. Also mal gucken, was passiert.
3 von 5 tote Drachen.
3 von 5 tote Drachen, ja, kommt auch ungefähr hin. Die Produzenten haben jetzt schon gesagt, das war's jetzt, es gibt keine Zeitsprünge mehr, ab Staffel 2 wird jetzt nur noch chronologisch quasi hier der Dance of the Dragon erzählt. Ja. Und
vielleicht holen sie dich damit ja besser ab.
Ich bin gespannt, wie man auf 4 Staffeln jetzt quasi noch eine Klimax ausstretchen möchte, bin ich mal gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich geben, aber ich bin nach wie vor gerade so eingestellt im Sinne von meh.
Mhm. Gut.
Und ja, damit vielen Dank sind wir durch mit unserem High-Fantasy-Duell. Ich mit meinem Monolog noch zum Schluss.
Hätten wir denn jetzt die nächsten Tage im Kino oder im Streaming andere Optionen, die nicht Fantasy sind, eventuell? Und das ist jetzt meine geniale Überleitung zu den Releases.
Ich wollte gerade sagen, danke dafür, dass du dich ja nochmal mit deinem Fuß in die Tür wirfst. Oh.
So, was haben wir denn? Haben wir irgendwas, was nicht Fantasy ist? 10.11. Crimes of the Future mit Viggo Mortensen. No! Oh no! Aragorn, what are you doing?
Neuer Film von David Cronenberg. Das ist doch auf jeden Fall wieder so ein typisches Date-Movie, oder? Da hast du doch, da hatten wir mal so hinter verschlossenem Mikrofon mal über den Trailer kurz gesprochen, oder? Das war doch dein Ding.
Body Horror? Auf dem Papier lese ich Lea Seydoux und Kristen Stewart und denke mir, und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, no.
Ja, David Cronenberg, ne, die Fliege und was alles gemacht hat.
Muss man wissen, ja. Also muss man wissen, worauf man sich einlässt, muss man mögen, sollte man vielleicht den Trailer wirklich vorab gucken. Ich fand es einfach nur,
nasty.
Kann da gar nicht ran, ja.
Also ich war jetzt nicht abgeturnt von dem Trailer, so viel Body Horror war da jetzt nicht drin, aber das ist wahrscheinlich bloß so, ne?
Das war ein Body Horror für mich, ja.
Naja, schauen wir mal. Was ab heute sonst noch im Kino läuft, ist Die Schwimmerinnen, unter anderem mit Matthias Schweighöfer. Aber keine Angst, er spielt keine Hauptrolle. Es geht
keine
quasi
Angst.
Für alle Fans natürlich das Gegenteil. Guckt euch gerne den Trailer an. Wir hätten ihn fast mal in der Sendung gehabt. Ich fand ihn ganz reizend. Da geht es ja quasi
den Schweighöfer? Das hast du mir gar nicht erzählt.
Den Film, verdammt. Die Schwimmerin, da geht es ja um geflüchtete Frauen. Jetzt habe ich das Land gerade vergessen, die quasi, was in der Türkei dann? Die quasi da Schwimmerin werden und das sehr erfolgreich sogar. So. Mhm. Ist ein Netflix-Film, beziehungsweise Netflix-Produktion, ist quasi hier die Pflichtrunde im Kino, bis er dann am 23.11. auf die Netflix-Plattform zum Stream kommt.
Ja, 2 Wochen Kino-Auswertung und dann Netflix. Mhm.
Genau. Und die Befeuerung mit südkoreanischem Kino macht sich auch langsam im Kino bemerkbar. Es kommt jetzt 2 Kinoauswertungen eben aus Südkorea. Emergency Declaration. Unter anderem mit dem Song Kang-ho, den wir ja hier quasi in Parasite quasi ja da auch den Kniefall gemacht haben.
Mhm.
Und etwas sperriger, Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall ist da der deutsche
Titel. Wo haben sie sich denn da Inspiration geholt bei dem deutschen Titel?
Weiß ich nicht, sag du es mir.
Everything? Everywhere? All at once?
Ja.
Nicht?
Okay. Ja, weiß ich nicht.
Irgendein Praktikant dachte sich bestimmt, yes.
Naja, who knows. Also 2 südkoreanische Beiträge ab heute, also 10.11. im Kino. Ab morgen dann, wer auf James Corden als Schauspieler steht, mal wieder was, und zwar eine Prime-Serie, Mammals bzw. Mammalia. Erste Kritiken bei IMDb.
Yes.
50-50.
Ja, dann guckt euch mal die Vita von James Corden-Filmen an.
Into the Woods. Kriege ich nicht mehr aus
Cats.
Dem Kopf. Oh, stimmt, ja, da wart's ja immer noch auf dem Butthole-Cut.
Ja, in 4K HDR bitte.
16.11. The Wonder, das Wunder mit Florence Pippipiu.
Haben wir nicht über den Trailer gesprochen tatsächlich, aber ich fand den Trailer richtig dolle gut, muss ich gestehen. Cinematografie war mega und die Story war so, dass ich sage, jetzt wüsste ich ja doch gerne, was da Busch ist.
Irländische Vorlage, spielt in Irland, sieht wie Irland aus, ist dann bei uns auf der Watchlist sowieso relativ weit oben angesiedelt und der Florence Pugh Bonus ist dann hier sowieso auch noch mit rein addiert.
100%.
100%, genau, Rotten Tomatoes. Der Ronny-Score, ganz weit oben. Drama, ne? Also so Mystery, Thriller fast schon, muss man sagen.
Das ist es halt, ne? Das ist das, was mich gelockt hat. Dieses geht halt ja um ein Mädchen, das nur sucht werden soll, das irgendwie fastet, schon seit Ewigkeiten, aber der es quasi so gut geht, ne? Vom Teufel besessen.
Ja, oder doch nicht? Man weiß es nicht genau.
Vielleicht was anderes?
Völlig andere Richtung. The Santa Clauses, beziehungsweise deutscher Titel, Santa Claus, die Serie.
Bist du mit groß geworden? Mit dem Santa Claus-Film mit Tim Allen?
Ich hab die gesehen. Also ich habe zumindest auf jeden Fall den ersten gesehen.
Yes. Weil der erste war damals.
Den zweiten. Den dritten.
Aber der erste war ja der, der wirklich gezogen hat. Der war teuer produziert und da waren teilweise auch so ein paar Visual Effects drin, die hat man da, glaube ich, so noch nicht gesehen, auch nicht in so einem typischen Weihnachtsfilm, ne? Da, wo er sein Bart wächst zum Beispiel vom Spiegel, erinnere mich immer noch dran. Und ich meine, Tim Allen, hör mal, wer da hämmert, aus meiner Jugendzeit halt einfach nicht wegzudenken. Ein bisschen kultig. Krass, dass sie die jetzt hier wieder fast eigentlich so das ganze Originalcast zusammengetrommelt haben, jetzt hier für diese Serienauswertung auf Disney Plus. Spannend, Timing gut, 16.11. Vorweihnachtszeit, let's go.
Ich weiß es nicht, ob es in Deutschland zieht. Ich kann mir vorstellen, dass halt das US-Publikum da, dass du das da gut mit abholen kannst.
Kerngeschäft sicherlich in USA.
Ja. Kerngeschäft, ja, gut. Trifft es ganz gut. Ah ja, The Santa Clauses. Ab 16.11. Disney Plus. Falls ich es nicht schon gesagt habe. Bin gerade ein bisschen, bin heute wie so ein Goldfisch unterwegs, glaube ich. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten.
Yes. Womit geht es denn nicht weiter?
Wir fangen mit den schlechten Neuigkeiten an, genau.
Sind es die schlechten Neuigkeiten?
Ja, weiß ich nicht.
Ah.
Das kommt drauf an. Wer kennt denn Westworld? Wer hat denn Westworld gesehen?
Genau. Das ist eine interessante Frage, weil kennen tun Westworld, glaube ich, relativ viele. Und dann musst du aber mal fragen, aber wie viel hast du denn gesehen? Die erste Staffel? Ja, die haben, glaube ich, alle gesehen.
Mhm.
Und die zweite auch noch? Ja,
vielleicht.
Und die dritte? Habt ihr die dritte noch gesehen? Ah, dann wird es, glaube ich, schon schwierig.
Auf jeden Fall kommt die vierte Staffel. Ja. Die kommt noch, ne? Jetzt kriege ich es.
Die kommt, da gab es einen Trailer.
Genau, die kommt noch.
Genau,
und in der fünften wollten sie es auserzählen. Die fünfte wird aber nicht kommen, denn
da bin ich
abgesetzt.
Mega überrascht, muss ich gestehen. Habe ich nicht mitgerechnet. Also A, habe ich nicht gewusst, dass die Einschaltquote so schlecht ist, dass sie das halt canceln, ne? Und HBO ist, glaube ich, auch nicht so dafür bekannt, dass sie das nicht fertig erzählen. Und das ist der Punkt, ne? Ist nur noch eine Staffel? Was? Und dann hattet ihr auserzählt? Come on, halt, HBO-Geld, was ist los mit euch?
Ich kann mir vorstellen, dass man ab einem gewissen Punkt einfach sagt, nee, Leute, also jetzt zwei Staffeln haben wir uns das angeguckt, die Leute wissen nicht mehr, um was es geht. Und
es ist so ein bisschen das Lost-Syndrom hier. Ging mir aber auch so.
Ja.
Die erste Staffel, da war viel Mystery und war so viele Fragen und so wenig Antworten. Cool, 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 aber alles ist neu und viele Twists. Ist für mich auch aufgegangen. Zweite Staffel war es schon so ein, ich muss eigentlich erstmal nochmal eine halbe Stunde Recap von der ersten Staffel gucken, damit ich jetzt hier bei der zweiten Staffel noch dabei sein kann. Und da gab es halt wenig Payoff für mich. Dritte Staffel habe ich, glaube ich, schon tatsächlich gar nicht mehr fertig geguckt.
Ja.
Aaron-Bonus hin oder her quasi.
Ich muss sagen, ich habe die erste Staffel gesehen, musste mich durchquälen. Damals haben schon viele gesagt, ja, es ist zäh, es ist langatmig teilweise, es nimmt sich viel Zeit.
Fand ich gar nicht, ich fand's geil. Erste Staffel, muss
ich
sagen.
Ja, ich fand's okayisch. Ich wusste lange.
Die zweite getragen.
Ich habe lange nicht verstanden, wie die Zeitlinien funktionieren. Und dann fand ich aber, weil ich es nicht habe kommen sehen, fand ich, war es einer der geilsten Story-Twists so der letzten Jahre in der Serie. Das hat mich richtig hart geflasht. Dann kam die zweite Staffel, erste Folge. Oh, das ist die gleiche Scheiße. Und dann haben wir es nicht geschafft, die zweite Folge der zweiten Staffel anzugucken. Und dann war es vorbei für uns.
Ja.
Weil also, dann nochmal durch 10 Folgen irgendwie durchballern.
Bei mir war es auch so ein bisschen der Anthony Hopkins-Bonus in der ersten Staffel, muss ich gestehen.
Ja, der
das
kam
war schon richtig großes Tennis. Ja.
Krass
ist aber die News, ne? Die hochbezahlten Hauptdarsteller haben clevere Verträge gehabt und werden kostengünstig kommt HBO da trotzdem nicht raus, ne? Auch wenn sie die fünfte Staffel abgesetzt haben.
Das ist ganz interessant, ne? Die Bezahlung geht weiter. Also egal, ob es die fünfte Staffel gibt oder nicht, die Schauspieler werden trotzdem bezahlt. Und
das ist so, aber umso, das macht es noch
verwirrender, oder?
Ja,
das Geld,
ist ja, nicht sagen,
das Geld
dann,
ist ja weg.
Ich wollte sagen, das Geld ist auch weg. Dann macht halt jetzt dann den Sack zu, erzählt es halt fertig, gebt ihnen die Chance, das quasi aufzulösen komplett, ne?
Das Geld ist einfach weg.
So, jetzt eine spannende Frage, weil geht primär in deine Richtung. Habe ich schon fast nicht mehr mit gerechnet, aber es gibt eine zweite Staffel Carnival Row.
Und das macht einen Spagat, ne? Es geht weiter. Hört aber auch schon wieder auf.
Ja, aber im Gegensatz zu Westworld haben die dann offensichtlich eine Chance, das in der zweiten Staffel fertig zu erzählen.
Genau, Amazon
Prime
hat einen Teaser-Trailer rausgebracht. Den müssen wir eigentlich fast gar nicht erwähnen, weil der ist 50 Sekunden, 30 Sekunden.
Ja.
Ist wirklich auch hier wieder nicht gut.
Ja.
Habe ich damals schon gesagt, Staffel 1, Carnival Row, Trailer
war auch nicht gut, aber du hast es ja mitgebracht, Norman, hast mir erklärt, aber es ist eine gute Serie.
Eigentlich fanden wir es gut, aber frag mich nicht mehr nach Details. Es ist so lange her, ich kann mich kaum noch an die Serie dran erinnern. Ich glaube, ist das schon 3 Jahre her, Roundabout?
Das kann sehr, sehr gut sein, ja.
Ewigkeiten.
Da war dann auch eine komplette Pandemie dazwischen.
Aber, und das
guckst
hat ja, glaube ich.
Guckst du es denn trotzdem fertig?
Definitiv, definitiv. Also ich habe immer noch im Hinterkopf, erste Staffel war cool, die war gritty, die war cool gemacht. Da waren ein paar schöne Themen, die so unterschwellig auch mit rein verwoben wurden. Ausstattung war gut. Wie gesagt, es war halt auch so ein bisschen düster und down to earth alles inszeniert. Mhm. Das fanden wir hier im Haushalt, warum sage ich das heute schon zum zweiten oder dritten Mal? Meine Freundin und ich fanden es ganz gut. So, und wenn es jetzt heißt, hey, wir hatten so einen kleinen Cliffhanger, Ende Staffel 1, jetzt werden auch die anderen Storys vielleicht ein bisschen weiter erzählt und gleichzeitig abgeschlossen, hoffentlich auch auf eine gute Art und Weise, dann schauen wir da auf jeden Fall wieder rein, definitiv.
Ich finde halt, das Potenzial ist einfach da, wenn du weißt, ja, okay, unsere Tage sind gezählt, wir müssen es fertig erzählen und du weißt das, während du quasi letzten Endes das Drehbuch dann rund machst, dann hast du halt auch wirklich eine Chance hier. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, Sie haben das auch gehofft, schon die ganze Staffel 2 über.
Hoffe ich auch.
Nicht gehofft, sie wussten das, das wollte
ja,
ich sagen.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Okay, dankeschön.
Genau, so.
Und 17. Februar übrigens. 17. Februar 2023 startet dann die Staffel 2, die zweite und die letzte Staffel.
Jetzt hatten wir mit Carnival Row, ja, hatten wir gute Nachrichten und schlechte Nachrichten und unser letztes News-Segment nur gute Nachrichten.
Richtig. Oder? 15. Januar, also ein Monat früher als Carnival Row, kommt Trommelwirbel. Okay, das war kein Trommelwirbel.
The Last of Us.
The Last of Us, genau. Dauergast hier in unserer Sendung neben James Gunn. Endlich ist es raus. Sie haben sich, glaube ich, verplappert. Ne? Irgendwo ist das Release-Datum bei einem Streaming-Vorschau-Ding aufgetaucht.
Es kam aus Versehen und dann haben sie ganz schnell das Poster nachgeschoben.
Ja, ja, und dann haben sie quasi den Blowout gemacht. Ja, 15. Ja. Januar, das war alles geplant.
Genau. Und wir haben ja auch hier schon sehr, sehr löblich die Bestätigung, dass auch in Deutschland ab 15. Januar ausgestrahlt wird.
Genau. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so lange warten, weil es immer hieß, ja, irgendwann in 2023.
Das hätte ja alles
sein
geil,
können.
Ne?
Das hätte ja Weihnachtszeit in einem Jahr sein können. Aber nein, wir hatten ja auch schon den Trailer, beziehungsweise Teaser-Trailer, wo wir eigentlich schon von hinten ausgehen können. So lange kann es nicht mehr dauern.
Es passt aber gut, da ist noch Winter, da bist du nicht mehr in diesem Neujahres-Motivations-Groove, da bist du schon wieder in diesem Winter, nächstes Jahr, zwei Wochen vorbei, bist du wieder arbeiten, Blues und dann kommt Last of Us, das fällt auf fruchtbaren Boden, glaube ich.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, du hast Last of Us, du hast dunkle Gedanken, draußen ist immer so ein bisschen Schubidu-Wetter.
Genau.
Ist das gut für deinen mentalen Zustand, dann diese
Serie
zu
gucken? Vielleicht nicht, aber also es bringt mich in das richtige Mindset, um Last of Us zu gucken, was dann danach passiert, sei es drum. Müssen wir jetzt hier die Suizid-Hotline einblenden, oder?
Das weiß ich nicht, aber du hast schon recht, 40 Grad in Capri Sonne in der Hand mit den Füßen im Wasser, das wäre wahrscheinlich
passt nicht so, ne?
Das wäre vielleicht das eher weniger passendere
so.
Setting.
Füße im Wasser, sagt er.
Bum, damit kommen wir zu den Trailern, Alex. Was haben wir denn hier als erstes auf der
Keine
Liste?
Keine Ahnung, sag du es mir.
Ich bin verwirrt, ehrlich gesagt. Wir haben hier den Trailer von Avatar 2, The Way of Water in unserer Trailer-Sektion. Und normalerweise sortieren wir die Trailer nach ihrer Blockbusterischkeit.
Ja.
Warum steht denn jetzt der Avatar 2 Trailer hier an erster Stelle, Alex, wenn du noch zwei andere
Keine Ahnung,
hast?
Weil ich die anderen, glaube ich, danach eingefügt habe. Nee, es ist komplett wertungsfrei, aber ich habe dir, glaube ich, schon im privaten Chat meine unverblümte Einsatzmeinung dazu kundgetan.
Du und der James Cameron, jetzt räumt doch mal eure Fehler aus.
Nein, pass auf, ey, ganz kurz, mal davon abgesehen, dass der alte Mann verwirrt daherredet in den Interviews.
Siehst du, das war doch schon wieder passiv-aggressiv.
Werde ich ihm immer hoch anrechnen, was er für Hollywood getan hat.
For the Cinema, ja.
Ja, und das ändert auch nichts daran, dass Avatar genauso das Kino nach vorne gebracht hat. Und das sehe ich auch und ist auch okay und es hat auch seinen Platz. Trotzdem saß ich jetzt nicht die letzten 10 Jahre und habe mir den Hufen gescharrt, wann es endlich weitergeht mit Avatar 2. Ich persönlich bin immer noch auf dem Standpunkt zu sagen, ich hätte es geiler gefunden, wenn er mit was Frischem kommt, was wieder vielleicht irgendwie uns weiter nach vorne bringt und nicht jetzt seit irgendwie 10, 15 Jahren in diesem Avatar-Sumpf festhängt mit seinen Gedanken. So, ich hätte es geiler gefunden, wenn er einfach weiterzieht so.
Ja,
jetzt haben wir das
10
aber.
Jahre waren untertrieben, es sind 13, Alex, 13.
Ja, und es ist ja noch nicht vorbei, weil wir bekommen ja noch einen Teil und vielleicht noch ein paar mehr. Ne? Weil er hat ja, bevor wir so über den Trailer reden, schon kundgetan, ach na ja, ich hätte die Möglichkeit mit Avatar 3 dann die Trilogie fertig zu erzählen, sollten die irgendwie nicht profitabel sein im Kino, wo ich mir dachte, du kleiner Kackarsch, ja, das ist ja wohl mal die Untertreibung des Jahrhunderts, du sitzt doch da und kommst vor Lachen nicht in Schlaf, ja, Avatar 1 war der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten, was glaubst du, was mit Avatar 2 und Avatar 3 passiert, selbst wenn die nicht auf diesem Rekordniveau einspielen, ist das doch immer noch eine so sichere Bank, das sind sowas von Milliardenfilme.
Ich habe eine
so ein Käse.
Ich habe ja eine konkrete Frage. Erstens, wie ist dein Mindset, wenn du sagst, wir machen 5 Avatar-Filme und sagst, ja, eigentlich können die nach dem dritten auch Feierabend machen.
Das ist auch geil, ne?
So, also so, wie,
zur größten Not kriege ich da einen Stecker gezogen.
Ja, ja, erstens das und zweitens, wenn du es auf 3 Teile erzählen kannst, warum machst du es dann auf 5? Ja.
Und vor allem, hast du mitbekommen, soweit ich weiß, Laufzeit Avatar 2, 3 Stunden 10 Minuten, ne?
Das ist ein Quickie auf jeden Fall, ja.
Genau, und dann jetzt zum Trailer, ne? Mit dem Wissen, dass das 3 Stunden 10 Minuten geht. Was genau passiert in dem Trailer von Avatar 2 genau?
Also, es ist folgendes, Alex. Wir sind auf einem anderen Teil von Pandora. Mit mehr Wasser auf jeden Fall.
Okay, gut, ja, gut. Und ansonsten ist alles das Gleiche, oder?
Familiennachwuchs und ja, okay, cool. Es kommt vor eine Bedrohung.
Ja. Durch die Menschen. Ja. Und die Blauen müssen dann gegen die Menschen kämpfen, ne?
Davon würde ich ausgehen, ja.
Und die benutzen dann da wahrscheinlich auch Hilfsmittel, die der Planet ihnen zur Verfügung stellt, in Form von Tieren und so weiter.
Genau.
Habe ich das schon mal irgendwo gesehen?
Du würdest mich überraschen, wenn du jetzt eine Alternative...
Ich wiederhole nochmal, was ich dir geschrieben habe, die Tage, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Ich war tatsächlich sauer und habe gemeint, ist das jetzt hier der Trailer für die remasterte Version von Avatar 1 oder tatsächlich der Trailer für Way of the Water? Weil, also zumindest, wenn es darum geht, die Trailer, also zum einen, audiovisuell holen sie mich nicht ab, weil sie die in bekackten Full-HD hochladen bei YouTube.
YouTube hat es echt zerrissen.
Ja, also gerade das Wasser, da ist der Encoder am Limit so, ne? Ja. Der ladet es in 4K hoch. Oder zeigt es nur im Kino, wo es die Leute halt wirklich flasht. Audiovisuell, weil erzählerisch, kommt da gar nichts für mich.
Nee, ich muss leider auch sagen, ich dachte so, ha, ja gut, das ist, also okay, dass er den gleichen Kniff hier im Trailer anteasert.
Was will er halt machen, ne?
Gleichen Konstellation, okay, aber dass es mich audiovisuell jetzt von der Trailer-Erzählung an sich, was da gezeigt wird, überhaupt nicht abholt. Das fand ich schon.
Ich muss gestehen, ich fand es ein bisschen verwirrend geschnitten auch. Ich dachte mir, welche blaue Figur war das jetzt? War das jetzt die Tochter, die Sigourney Weaver-Tochter? Oder ist es eine Frau? Oder manchmal siehst du sie auch nur so angerissen oder der Schnitt ist zu schnell und ich bin nicht hinterhergekommen.
Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in so einem Hollywood-Theme-Park. So, okay, ich bin einmal so in dem Alltag von den Navis drin, okay? Aber... Das funktioniert ja im Film, ne? Oder von der Geschichte nicht. Ich brauche ja irgendwie eine Klimax, irgendwas, was hier aufbaut. Ja, bin
also,
gespannt.
Andere würden sagen 190 Minuten.
Mhm.
Aber ich kann dich beruhigen, du kannst ganz locker auf den Top gehen. Verpasst nichts, Conny. Alles gut.
Bei so viel Wasser werde ich das wahrscheinlich auch nicht über 3 Stunden aushalten.
Du hast die ganze Zeit auf dem Plätschern in Dolby Atmos. Die ganze Zeit pinkeln, ich weiß gar nicht warum.
Wasser, ich sehe es überall, ich höre es überall, es spielt überall Wasser. 5-mal musste ich aufs Klo, Alex. 5-mal.
Vielleicht stimmt mich der nächste Trailer ein bisschen versöhnlicher.
Weniger Fantasy meinst du?
Kaiju-Action.
Kaiju-Action, genau. In Trollform. Es ist zurück in Trollform. Um hier nochmal so ein kleines Simpsons-Zitat zu machen.
Genau, richtig. Der Trailer für Troll. Mhm. Netflix-Produktion. Mhm. Ab 1. Dezember auf Netflix. Möchtest du seinen Namen nennen?
Es ist ein Norweger, der Tomb Raider zuletzt gemacht hat. Und zwar ist das der Roar Uthaug.
Das glaube ich nicht, aber guter Versuch. Du hast es richtig gesagt. Das ist aber das neue Tomb Raider, das 2018er.
Genau.
Und ich muss gestehen, dafür, dass es eine norwegische Produktion ist, war ich positiv überrascht von dem Trailer. Und von
Halt, stopp. Wir haben schon mal irgendwann gesagt, die Skandinavier lassen mit relativ wenigen Mitteln ihre Sachen relativ geil aussehen.
Ja, aber Norwegen ist ja wirklich so eine extra Enklave nochmal, die ja nochmal weniger auch Einwohner hat, sage ich mal, im Vergleich zu einem Schweden oder so. Und dass die es audiovisuell drauf haben, keine Frage. So, ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass sie dafür bekannt sind, sich teuer zu verkaufen, wenn es um VFX-Gebäsche in Pacific Rim-Form geht. So,
ja,
ne?
Das sieht richtig, richtig dick aus. Also sie lassen schon zumindest richtig groß aussehen.
Ja, also ich habe die ganze Zeit gedacht, na, ziehen sie sich jetzt so mit so kleineren VFX-Shots in der Pampa aus der Affäre und dann packen die den Troll da wirklich in die Stadt. Und ich dachte mir, ne, Das gibt's nicht. Das macht ihr wirklich. Da schauen die nicht vor zurück und das muss ich rechne ich ihn hoch an. Mhm. Die ein oder andere sinnlose, vielleicht auch ein bisschen klamaukige Bullet Time haben sie auch angedeutet.
Yeah.
Das heißt, der wird sich, glaube ich, auch nicht so ganz ernst nehmen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wo er sich thematisch dann wirklich einpegelt. Aber ich fand es erstmal sehr, sehr positiv, was ich da gesehen habe.
Auch
und würde mich, glaube ich, angucken wollen.
Auch nicht verwechseln mit Trollhunter. Der kam ja aus der ähnlichen Richtung. Das war ja so ein bisschen Found Footage auch gemacht. Da hat man ja eher ein bisschen so im Outback gedreht, um sowas zu umgehen. Aber das fand ich ja auch schon sehr witzig. Und jetzt geht man hier aber, wie du gerade gesagt hast, wirklich auf Kaiju-Action. Also wirklich Zerstörung, Mayhem
ich bin halt gespannt,
ob nationaler Notstand.
Genau, also ich bin gespannt, ob es über eine komplette Spielfilmzeit zu halten ist, das Niveau, oder nicht. Wir können es rausfinden ab dem 1. Dezember. Ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, dabei.
Genau, 1. Dezember, Film von Roa Utak. Oder, wenn man es Englisch ausspricht, ist es ein bisschen leichter und ist nämlich Roar Utak.
Roar.
Das hat schon was,
gut,
ne? Das klingt, animalisch. Animalisch ist auch der Titel vom nächsten Film. Wir müssen mal so eine Kategorie machen, wer am Ende der Folge die besten Überleitungen gemacht hat. Genau, ein großes, voluminöses Säugetier. The Whale. Endlich hier jetzt mal der Trailer mit oder von dem Film mit Brendan Fraser in der Hauptrolle. Der ist jetzt mit einer großen Hauptrollenproduktion Regie geführt, hat Darren Aronofsky zurückgemeldet. Was für ein Satzbau. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Kinorelease 9. Dezember.
Aber nur USA, Deutschland gibt es keinen bisher.
Finde ich komisch. Dadurch, dass er ja hier The Whale, Brendan Fraser, Standing Ovations, Zeitmessung irgendwie 7 Minuten. Wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Qualitätskriterium ist. Bei Blond und der Ana de Armas habt ihr 2 Minuten länger geklatscht und der Film wurde zerrissen danach.
Ich wollte gerade sagen, das ist genau, was ich hier auch gerade nochmal sagen wollte. Ne? Du kannst ja eine individuelle Performance quasi applaudieren und gut befinden. Das macht aber den Film nicht automatisch gut. Beim Darren Aronofsky würde ich nochmal sagen, Benefit of a Doubt, einfach weil ich den Stuff, den er macht, recht gut finde. Eigentlich.
Ja.
Ich erinnere mich an Black Swan, wo ich aus dem Kino rausging und dachte, wow, was habe ich denn da gerade gesehen? Und das hier, Trailer zu bezeichnen, absolute Frechheit.
Mhm. Gehe ich mit.
Wenn überhaupt ein Teaser. Es gibt genau irgendwie 3,5 Kameraeinstellungen. In 2,7 davon siehst du frontal Leute quäken.
Okay, du hast
quäken übrigens, deutsche Übersetzung.
Mathematisch auseinandergenommen
den Trailer. Ja, und die komplette restlichen 80% des Trailers sind entweder Blenden oder bekackte Tafeln, die mir bescheinigen, wie gut die Leute sind.
Ja.
Ich habe nichts gesehen von dem Film. Ich weiß nicht, worum es geht.
Performance of a Lifetime.
Keine Ahnung. Außer, dass Brendan Fraser offensichtlich übergewichtig ist.
Yes.
Und das wusste ich vorher schon.
Ja, das wusste ich vorher schon tatsächlich.
Lass uns vielleicht den nochmal mitbringen, wenn wir einen Trailer bekommen.
Das wäre interessant. Und dann natürlich unsere ganz eigene Meinung. Denn bei Rotten Tomatoes, der Critical Score von 74 Stimmen, der liegt bei 72%. Und ich habe aber auch schon die eine oder andere Kritik gelesen, die meinten, ja, es ist gut, aber es ist jetzt auch nicht so gut.
Also das Blond-Phänomen nach dem Filmfestival-Hype.
Also gut, Blond ist ja wirklich ein gutes Stück abgestürzt und möchte ich jetzt gar
aber geht in eine ähnliche, die Tendenzen sind trotzdem irgendwie da.
Könnte,
ne?
Müsste, hätte, aber es ist jetzt vielleicht nicht das Meisterwerk, wie man es vielleicht schon versucht zu verkaufen.
Ich sehe Brendan Fraser vielleicht sehr, sehr gerne. Seit den Mumie-Zeiten eigentlich, ist dann auf der Bildfläche verschwunden, hat in Interviews auch erklärt, wie es dazu kam. Find's aber geil, wenn er jetzt hier mit einer großen Hauptrolle sich vielleicht tatsächlich wieder ein bisschen in den Vordergrund spielen kann und spielen darf.
Mhm.
Von daher würde ich mir den, glaube ich, dann da trotzdem irgendwie angucken wollen. Würde vielleicht vorher einmal die Laufzeit abchecken, aber ich glaube, die war bei unter zwei Stunden.
Eine Stunde 57.
Ja, genau. Naja, das ist besser als 190 Minuten.
Oh, das kann natürlich sein, ne? So, ich muss gerade mal gucken. Sein. Du hast gerade gesagt, seit der Mumie, was war mir denn nochmal hängen geblieben mit, wie hieß denn das? Er hat doch diesen Dschungeltypen gespielt. George, der aus dem Dschungel
George
kam.
George aus dem Dschungel kam,
genau.
Ja. Aber dann wurde es ja relativ dünn. Er hatte halt dann mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Viele OPs machen. Er war dann mal kurz bei Scrubs zu sehen, hat da eine sehr liebevolle Rolle gespielt.
Stimmt.
War dann relativ viel dabei, aber natürlich irgendwie als Roboter only, auch in einer Amazon Prime-Serie, deren Name mir gerade entfallen ist, aber du recherchierst das ja sicherlich gerade nach.
Du meinst
die Adaption von Doom Patrol, vielen Dank dafür.
Immer wieder gerne.
Fließend weitergeredet, während sie nachgeliefert wurde. Genau, also wird Zeit, dass er mal wieder in Spielfilmform glänzen kann. Und wenn er dann wieder da ist und wir uns alle wieder erinnern, gerne der Mentor für den proper Mumie-Reboot, Soft-Reboot.
Da bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, wir warten, bis der Original-Trailer kommt und dann bringen wir das hier nochmal mit. Also der Full-Trailer, nicht dieses Teaser-Trailer-Dingens.
Ganz genau. Aber wie kriegen Sie das denn mit, dass wir den mal wieder mitgebracht haben, diesen Full-Trailer?
Das ist eine ausgezeichnete Frage, danke. Alex. Ich würde jedem empfehlen, uns auf den sozialen Medien zu folgen, zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen.
NSRT-Podcast.
Benutzt bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag. Oh Gott.
NSRT-Podcast.
Genau, wir geben gern unsere Infos raus. Gebt uns doch gerne was zurück in Form von Reviews. Zum Beispiel eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung oder halt 5 Sterne bei Spotify.
Genau. Wenn einfach du mehr als eine Minute gehört hast, darfst du das. Ja, Mann.
30 Sekunden reichen schon. 30 Sekunden. Ja. Ich hab's ausprobiert. Also ich hab, hat mir ein Freund erzählt. Hab ich von einem Freund gehört, dass
das geht. Dann gibt's keine Entschuldigung mehr. Wir würden uns freuen über jegliches Feedback. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank an nicht, Ronny. Der Austausch war wieder
erquickend.
Aller Ehren wert. Insbesondere der etwas längere Exkurs in die High-Fantasy-Ecke. Mhm. Und ansonsten würde ich mich verabschieden und fürs Zuhören bedanken und sagen, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
D'accord. Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.